Ihr habt vielleicht auch schon die Aussage gehört. Also, was hat er genau gesagt? Was hat er genau wörtlich gesagt? Also, wenn jemand etwas gesagt hat, das für euch ganz wichtig ist, dann möchtet ihr das hören, nicht einfach so über sieben Mäuler, oder? Ja, vielleicht hat er es ungefähr so gesagt, sondern was hat er wortwörtlich gesagt? Das ist ganz wichtig. Und ich blende jetzt einen Text ein, wo es auch wichtig ist, was steht da wirklich wörtlich? Und deshalb ist dieser Text nicht irgendwo abgeändert, sondern lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Man könnte das vielleicht ein bisschen abändern und sagen, lasst das Wort Gottes unter euch reichlich wohnen. Das ist vielleicht ein bisschen geläufiger, aber da steht wirklich Wort des Christus. Bevor ich darauf eingehe, kurz, wenn ihr das so liest, lasst das Wort von diesem Christus reichlich unter euch wohnen. Fragt ihr mich, was ist eigentlich reichlich? Also jetzt hören wir es endlich, oder? Kapitelangabe, wie viele Kapitel man täglich lesen sollte. So diese Rückfrage, wie viel Zeit wir verbringen sollten oder so. Ja, ich komme noch darauf. Aber es ist ein ganz praktischer Text. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ich hatte letzten Sonntag hatten wir in Willisau Gottesdienst und dann kam ich anschließend mit einer Frau ins Gespräch, einer jungen Mutter, ist noch nicht gläubig, der Mann ist gläubig und sie hat aber eine riesige Offenheit im Evangelium gegenüber und möchte mehr wissen und eigentlich habe ich das Gespräch mit ihr gesucht, über einen Glaubenskurs zu reden. Er hat gesagt, oh, dieser Glaubenskurs überraschend anders interessiert mich und ich habe dann den Vorschlag gemacht, das können wir bei dir privat machen, zu Hause. Du kannst noch einige einladen dazu und wollte mit ihr so darüber reden. Es hat dann auch geklappt. Aber dann hat sie mir so gesagt, ja, weißt du, ich habe jetzt auch eine Bibel. Und ich lese jeden Tag in der Bibel. Und dann hat sie mir gesagt, aber weißt du, nur ein ganz kleiner Abschnitt. War jetzt meine Reaktion. Hä? Nur so ein kleiner Abschnitt? Also da wirst du ja nie fertig. Schau mal, wie dick das ist. Nein, hatte diese Mutter vor Augen. Vier Kinder, so vor Kindergarten bis Unterstufe, so jahrweise vier Kinder. Könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht, oder? Im Tagesprogramm, was da läuft. Ich habe einfach gesagt, boah! Das machst du wirklich jeden Tag, ja? Versuch's. Das ist super, oder? Wenn mir aber ein Pastor sagt, weißt du, ich bin jetzt pensioniert, ich habe viel Zeit und so, und er sagt mir, aber weißt du, das Bibellesen, ab und zu lese ich auch einen Vers. Und ich, hä? Ist das möglich? Könnte es nicht ein bisschen mehr sein? Merken wir? Das ist ganz individuell, wie wir das anwenden im Alltag. Und ich glaube, Gott berücksichtigt die Lebenssituation. Und auf dem gehen wir dann etwas auf die Spur. Aber zuerst möchte ich das doch verknüpfen mit einem Text, den wir das letzte Mal gesehen haben, als wir den Kolosserbrief aufgeschlagen haben. Weil ich bin bei diesem Christus hängen geblieben. Warum schreibt er hier nicht Jesus, sondern Christus? Er sagt, so seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Tracht nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Also das ist der Anfang von diesem Text und das mit oben dann, lasst das Wort Christi reich wohnen, ist der Schlussteil. Also das gehört zusammen und das ist ein Mittelteil, dieses neue Leben mit Jesus, das sich eben entfaltet. Das ist so zwischendurch und so dieser Anfang und dieses Ende verknüpfe ich jetzt miteinander und bin bei diesem, einfach bei diesem Begriff Christus hängen geblieben. Ich habe euch das letzte Mal gesagt, ja, wenn wir durch Jesus neues Leben bekommen, eben von den Toten, geistlich Toten auferweckt sind, öffnet sich eine neue Dimension und wir sehen dann eben Jesus. Und hier sagt Paulus, Christus sitzend zur Rechten Gottes. Und das hat mich beschäftigt jetzt einfach so nach im Nachhinein. Was sehe ich, wenn ich Jesus kennengelernt habe? Christus. Und dann habe ich gemerkt, Apollos in diesem Abschnitt, der jetzt kommt, schreibt er, ich glaube, 5-mal kommt der Begriff Christus. Nicht Jesus, sondern Christus. Christus, das ist ein Titel. Das heißt nichts anderes als der Gesalbte, als der König. Im Alten Testament wurde der Führer des Volkes, der König, eingesetzt. Er wurde gesalbt. Und damit war dokumentiert, er ist nun die Autorität, die euch führt. Und dieser Begriff wird nun hier Jesus gegeben. Er ist die Autorität, er ist der König. Als Jesus am Kreuz hing, gingen ja einige vorbei und haben über ihn gespottet. Und dann steht dort interessanterweise, sie haben gespottet und gesagt, du bist doch Christus. Und dann kommt der zweite Begriff, du bist doch der König Israels oder du hast das gesagt. Ja, wenn du das jetzt wirklich bist, komm jetzt herunter, hilf dir. Also dieser Spott und so, aber kommen diese beiden Begriffe zusammen, der Gesalbte, der Christus, der König. Und da dachte ich, aha, in dieser Stellung möchte ich Jesus sehen. Als der König. Ein König ist ausgestattet mit Autorität und mit Macht. Jesus ist ausgestattet mit Autorität und Macht. Jesus ist in deinem Leben nie überfordert. Nie überfordert. Seine Macht ist so groß, dass er nie an Grenzen stößt. Wir als Menschen stoßen manchmal an Grenzen. Ich bekam vor kurzem ein E-Mail, hat mir jemand geschrieben, ob wir uns um diese und diese Person kümmern könnten. Und dann hat er geschrieben, Riesenproblem. Und er ist noch nicht in unserem Einzugsgebiet. Dachte ich, überfordert. Können wir nicht machen. Geht einfach nicht. Müssen wir ganz ehrlich sagen. Jesus ist nie überfordert. Egal, wie groß die Anforderung deines Lebens ist. Er ist nicht einmal mit dem Tod überfordert. Er wird dich auferwecken zu einem ewigen Leben. Da muss Jesus nicht wie hochgebildete Mediziner irgendeines Tages sagen, jetzt bin ich mit meinem Latein zu Ende. Das ist Jesus nie. Aber ich möchte auch Jesus sehen als die Autorität, die über meinem Leben steht. Ich möchte mich ihm unterordnen. Sein Plan ist immer der bessere als mein eigener Lebensplan. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich auf ihn höre. Deshalb dann der Schluss, lasst das Wort dieses Christus reichlich in euch wohnen, also dass es Gestalt findet, dass es euch ausfüllt. Ich möchte mich dem unterordnen, dieser Autorität, diesem Herrn, auch als Gemeinde. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und das auch zum Ausdruck, die Autorität. Er bestimmt über die Gemeinde. Auch da ist Jesus nie am Ende mit seinem Latein. 2000 Jahre sehen es, zeigen es auf. Die Gemeinde ging viele schwierige Wege, wurden oft unterdrückt. Es gab ein Auf und Ab. Aber sie ist immer noch da, weltweit. Und es ist gut, wenn wir uns ihm unterordnen. Deshalb dieser Text schließt ab, ganz am Schluss, ordnet euch einander unter, so wie wir uns Jesus Christus unterordnen. Die Gemeinde ist geprägt nicht von Herrschaft, sondern von Dienen, einander dienen. Auch in verschiedenen Stellungen, aber es soll die Gesinnung des Dienstes sein. So, das war die Verknüpfung. Und jetzt schauen wir diesen Text mal an. Das Wort reichlich unter euch wohnen lassen. Paulus sagt, wie das geschieht. Ganz konkret und ganz praktisch. So seid ihr. Lasst dieses Wort des Christus reichlich unter euch wohnen, und jetzt kann man es wie sagen, indem ihr lehrt und ermahnt einander. Und wie? In aller Weisheit. mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt Gott in euren Herzen dankbar. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Und dann kommt die Unterordnung, wenn wir jetzt diesen Text weiterlesen würden, dann kommt über Ehe, über Familie, über Arbeitsverhältnis, Vorgesetzter, Untergebener und umgekehrt die Unterordnung, also die praktischen Anweisungen. Aber bleiben wir hier stehen. Zuerst, was ist mit diesem Wort gemeint? Welches Wort sollen wir wohnen lassen in unserem Leben? Ja, ich denke, da ist einmal das Alte Testament. Jesus hat sich voll zum Alten Testament gestellt, dass er nach der Auferstehung mit diesen sogenannten Emmaus-Jüngern unterwegs war, Lukas 24. Die waren so traurig, konnten einfach den Tod von Jesus nicht einordnen, haben das nicht verstanden. Und dann legt Jesus ihnen das Alte Testament aus in der Gesamtheit. Das sind drei Begriffe, welche Teile er mit ihnen durchnahm und zeigte, schaut einmal, im Alten Testament ist ein großer Schatz verborgen. Das bin ich. Das ist Jesus. Das möchten wir immer wieder entdecken im Alten Testament, dieser verborgene Schatz. Jesus, im Licht des Neuen Testaments leuchtet er auf. Dann die Worte von Jesus selbst natürlich. Die Evangelien, seine Biografie. Ich staune immer wieder, wenn Jesus gesprochen hat, wie viele Menschen er da angezogen hat. Also er war offenbar einfach nicht nur ein brillanter Redner, sondern auch der Inhalt, das hat die Menschen bewegt. Wir werden eine Gottesdienstserie machen, aber erst im Frühling, Tobias und ich, über das vierfache Acherfeld, so die Reise ins eigene Herz ist dann der Titel, glaube ich. Und dann habe ich da, ich sinniere immer ein bisschen voraus und bewege diese Dinge. Und da habe ich das nachgelesen und dann steht, bevor Jesus dieses Gleichnis erzählte, war am See Genezareth, steht wörtlich, und es versammelte sich eine so große Menge bei ihm, dass er in ein Boot stieg und vom Wasser aus leerte. Also er konnte nicht mehr, er konnte die Leute, das waren so viele, er wurde gedrängt und dann, okay, wenn ich ein Stück wegfahre, ein bisschen Distanz habe, dann können mich alle sehen, oder? Und dann predige ich auch. Das ist nur ein kleines Beispiel, faszinierend. Die Evangelien, auch die Reden von Jesus, auch seine Wunder, so einfach. Er hat sich bewiesen, ich bin Gottes Sohn, vom Vater gesandt, gehört zum Wort Gottes. Aber dann auch das Neue Testament. Nicht direkte Worte von Jesus, aber Jesus hat seinen Jüngern gesagt, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Und das sind dann die neutestamentlichen Briefe, die entstanden sind. Das, was die Jünger dann entdeckt haben, Offenbarungen, die bis jetzt noch nicht so bekannt waren, und gesagt, das wird euch gelehrt. Also ist zusammengefasst, dieses Buch hier, das sind die Worte des Christus, des erhöhten Herrn. Das ist sein Wort an uns gerichtet. Und deshalb, und jetzt ist das Schöne, dann sind das Worte eines Lebendigen. Versteht ihr? Es gibt viele Bücher, die lesen wir und der Autor ist längst gestorben, oder? Ja. Und es gibt auch viele Bücher, das sind einfach Paragraphen aneinandergereiht. Da spielt es überhaupt keine Rolle, ob der das entwickelt hat, noch lebt oder nicht lebt. Aber die Bibel ist so anders. Der Autor dieses Buches lebt. Er ist der Lebendige. Er ist jetzt in unserer Mitte. Und er möchte uns diese Worte immer wieder neu öffnen. Das finde ich so einfach so etwas Schönes. Diese Verbindung zwischen diesem Texten und dem Lebendigen. Und deshalb sagen wir das lebendige Wort Gottes. Das ist wirklich wörtlich zu verstehen. Was für ein Buch, was für ein Wort haben wir jetzt? Und wir dürfen es in unserer Sprache lesen. Ihr müsst keine Angst haben, ja, die Übersetzung, man sollte da besser die Ursprache lernen. Nein, wir haben so gute Übersetzungen. Generationen haben die Wahrheiten entdeckt mit einfach einer ganz normalen, guten Übersetzung. Also das ist nicht die Voraussetzung wie beim Koran, dass man den nur aus Arabisch lesen darf. Nein, Gott möchte, dass er in die Sprache übersetzt wird, dass er die Menschen erreicht. Dieses Wort, und jetzt ist schon die Frage, was heißt reichlich? Da steht keine Zeitangabe, oder? Steht nicht. Es steht auch nicht, wie viele Kapitel oder wie viele Worte. Also wir würden ja jetzt heute als moderner Mensch zurückfragen und sagen, Paulus, wir haben jetzt so Textverarbeitungsprogramme und da gibt es eine Funktion, zähle die Wörter, oder? Das steht auch nicht über Länge, Inhalt des Textes. Keine Angabe, wie lang ein Gottesdienst sein soll, wie viele Texte da gelesen werden sollen. Keine Angabe, wie oft wir zusammenkommen. Das ist einfach reichlich, oder? Und das finde ich das Schöne. Wir können das jetzt ausfüllen, dass es wirklich angemessen ist. Und jetzt habe ich etwas gemacht. Ich habe geschaut, wo kommt dieses Wort reichlich in der Bibel sonst noch vor? Damit wir ein bisschen das Gefühl bekommen, was heißt reichlich? Ist es gerade knapp genügend, oder? Oder doch ein bisschen mehr? Und dann bin ich auf etwas ganz Spannendes gestoßen. Ich zeige euch drei Stellen auf, nämlich die beziehen sich auf Gott und wie Gott uns etwas gibt. Gott gibt uns reichlich, was wir zum Leben brauchen. 1. Timotheus 6,17 geht es um materielle Güter, um das, was wir brauchen zum Leben. Gott gibt reichlich. Dann, der Heilige Geist ist reichlich über euch ausgegossen. Reichlich. Wow. Oder noch eine Stelle, der Eingang in das ewige Reich bei Jesus wird uns reichlich gewährt. Also wenn es um Gott geht und was er uns gibt, dann steht dieser Begriff reichlich und jetzt denken wir, oder ich denke, das ist nie mickrig, oder? Also diese Stelle verstehe ich nicht so, ja, Gott gibt gerade so ein bisschen genug. Aber ja nicht zu viel. Und da kommt mir entgegen doch einfach im Überfluss, oder? Oder dieser Begriff können wir jetzt nicht einfach so, ja, man kann so minimal, sondern ist wirklich reichlich gemeint. Aber ich bin trotzdem froh, dass es nicht mechanisch ist, einfach so mit einer fixen Angabe. Das kommt jetzt eben sehr auf die Lebenssituation an. Ich habe am Eingang eine Situation geschildert, oder zwei Situationen. Aber ich glaube schon, es gibt auch ein zu wenig. Wir sagen, das ist jetzt so minimal, dass wir uns nicht wirklich gesund entwickeln können im Glauben. Das gibt es. Und deshalb steht dann, wie soll das geschehen? Wie können wir jetzt dem Wort Raum geben? Und da steht zuerst einander. Also einander. Das merkt man, das ist nicht nur etwas Individuelles, sondern das geschieht in der Gemeinde. Einander. Wir brauchen einander. Es geschieht in der Gemeinde und deshalb sollen wir die Gemeinde nicht vernachlässigen. Da gibt es in der Bibel schon klare Angaben, verlasst nicht die Versammlung, Hebräerbrief und so diese Stellen. Internet ist auch keine Alternative, gibt es viel Gutes, aber es ist keine Alternative, weil dort nicht das Miteinander geschieht, das hier steht, das Einander. Dann in Weisheit. Göttliche Weisheit gemeint. Das ist ganz etwas anderes als Intelligenz. Also in Weisheit heißt über diese Worte jetzt wirklich nachsinnen, was hat Gott gemeint, was bedeutet das. Ich liebe das einfach so über, Worte manchmal über eine längere Zeit nachsinnen. Das kann dann eine einzelne Wahrheit sein, die ich in der Bibel entdeckt habe und die einfach so bewegen, was heißt das jetzt in meinem Alltag, was bedeutet das, einfach so diese göttliche Weisheit, und wir dürfen um diese göttliche Weisheit bitten. Wisst ihr, göttliche Weisheit, das ist nicht das Gleiche wie Intelligenz. Wenn Intelligenz zu einem harmonischen Miteinander führen würde, einfach reine Intelligenz, dann gäbe es im Bundesgericht keine Spuckaffäre. Das sind doch, meine ich, sehr intelligente Menschen, oder? Aber dass man da einfach einander anspuckt, weil man nicht zufrieden ist mit den anderen. Oder dann gäbe es an unseren Universitäten unter den Professoren nicht diese Mobbingsgeschichten, die manchmal wirklich fast nicht zum Aushalten sind. Weisheit, göttliche Weisheit ist ganz etwas anderes. Es ist wirklich etwas von Gott Geschenktes. Diese Worte verstehen, was Gott sagt, sie verinnerlichen und dann anwenden. Dann sagt er, ja, ermahnt einander. Das ist wirklich, wenn da ein Fehler ist, wenn da jemand einfach Dinge tut, die nicht richtig sind, und man sieht das, der schädigt die Gemeinde, der schädigt sein eigenes Leben. Ermahnung. Zurechtweisendes Wort hat seinen Platz, dass wir da wirklich auch biblische Ermahnung ernst nehmen. Dann lehren steht hier, das ist so ein bisschen mein Ding, einfach Wahrheiten entdecken, sie weitergeben, diese Kostbarkeiten sichtbar machen, und lehren führt dann auch zu richtigem Verhalten. In ethischen Fragen, im Zusammenleben und so. Also merkt man dieses Miteinander, dieses auch in der Gemeinde dem Wort Gottes eben diesen Raum gehen. Und jetzt kommt spannenderweise, kommt so eine Fülle von Begriffen hier in diesem Text, und wir denken, ah, jetzt ist der Lobpreis in der Gemeinde angesprochen, oder? Wenn hier steht, in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen, geistlichen Liedern singt Gott mit Dankbaren oder dankbar in euren Herzen. Das tönt nach Musik, oder? Das Problem ist ein bisschen, im Epheserbrief steht ja der Paralleltext, ein bisschen andere Worte noch gewählt, und es ist nicht ganz sicher, was wirklich jetzt diese Worte meinen. Und deshalb würde ich jetzt das nicht einfach so eins zu eins sagen. Das ist eine genaue Anleitung, wie zum Beispiel der Lobpreis aussehen soll in der Gemeinde. Psalmen, ja, das sind sicher Loblieder, also wir haben Psalmen, aber nicht alle Psalmen im Alten Testament eignen sich, die können wir nicht singen, die Rachepsalmen, weil bei uns nicht mehr Rache dran ist. Also da sind wir eingeschränkt, aber schon Loblieder wird unterstrichen, so doppelt Hymnen, hier steht, oder geistliche Lieder übersetzt, singt Gott mit dankbarem Herzen. Ich versuche hier den Grundton herauszuhören. Und dieser Grundton, der hier einfach mit diesen Begriffen ausgedrückt wird, ist Dankbarkeit Gott gegenüber, ein Lob, ein auch ergriffen sein von ihm, also eine, ich spüre auch Freude, also da kommen wir jetzt nicht so Traurigkeit entgegen, oder? In diesem Text. Sondern das ist eigentlich etwas Freudiges, so etwas Schönes. Und ich möchte diesen Grundkonsens herausspüren. Das soll das Gemeindeleben, das kann die Lieder prägen, aber nicht nur, es ist nicht nur beschränkt einfach jetzt auf die Lieder, das ist einfach ein Teil, ein wichtiger Teil, ein sehr wichtiger Teil. Aber es ist ein Teil. Aber ich finde schön, dass hier nicht einfach jetzt genau gesagt, das genauso soll es geschehen. Und was wurde schon in der Gemeinde in der Vergangenheit gestritten? Darf man ein Instrument benutzen? Und all diese Geschichten und so, und denke ich, das war eigentlich alles unnötig, oder? Die Bibel gibt uns hier viel mehr Freiheit. Viel wichtiger ist die Grundeinstellung, dass wir, wenn ich das so zusammenfasse, sagen, das Wort Gottes soll einfach Raum finden. In einer Fülle, in einer Schönheit, dass wir es aufnehmen in einer dankbaren Haltung. Und so wünsche ich mir auch Gottesdienste. Gottesdienste, die einfach die schön sind. Schön sind in dem Sinn, meine ich jetzt nicht, dass nur Musiker spielen dürfen, die erstklassig sind, die das Konservatorium absolviert haben mit Diplom. Das meine ich überhaupt nicht, sondern schön meine ich eine tiefe, lebendige Begegnung mit Jesus. Und dann kann das Sündenerkenntnis auslösen. Das ist auch etwas Schönes, wenn dann Vergebung geschieht und Reinigung. Freude an seinem Heil, an dem, was er für uns getan hat. Freude darüber, dass er nicht überfordert ist in unserem Leben, mit meinem Leben. Bis zum letzten Atemzug ist er nie überfordert. Er ist der Christus. Geben wir diesem Raum immer und in diesem Wort immer wieder Raum in unserem Leben, auch in unserer Gemeinde. Sucht euren Weg, wo habe ich Mängel, wo könnte ich mehr Raum geben. Es ist einfach etwas Erfüllendes. Und in diesem Sinn gehen wir jetzt zum Abendmahl. Wir erfüllen hier auch etwas, das Jesus uns gelehrt hat, zur Erinnerung an ihn. Wenn wir jetzt diese Zeichen vor uns haben, denk daran, Christus, der Gesalbte, der sein Leben für uns gelassen hat.